Tag in die Runde. Das ist die Abteilung Basketball. Mein Name ist Michael Körner und ich begrüße meinen werten Kollegen Sebastian Ulrich. Und ich warne alle Menschen schon mal vor, das könnte heute eine spezielle Ausgabe werden, was mehrere Gründe hat. Ein Grund davon ist, dass Basti wie lange jetzt schon auf den Füßen ist, also noch nicht geschlafen hat.
Ich schätze seit gestern um 9 in der Früh ungefähr.
Okay, das heißt, wir haben relativ genau 24 Stunden, die Basti auf den Beinen ist.
Le Mans, sorry.
Die 24 Stunden von Le Mans oder in seinem Fall die 24 Stunden von, naja, was hat auch viel mit Basketball zu tun? Das ist ja das Schöne. Also das ist ja nicht einfach nur so, dass du dein Privatleben auslebst und du um die Häuser ziehst. Das ist ja alles der Arbeit geschuldet.
Nee, das habe ich schon nicht mehr gemacht seit 1985 ungefähr, dass ich meinen Tag für mich genommen habe und der einfach nur für mich war.
Ja. Gut, Basti, ich bin's, Körni. Ich bin nicht dein Therapeut.
Hallo. Ne?
Hallo? Okay, gut. Aber du hast ja immerhin...
Ich kenne ja die Raten bei Magenta Sport. Du verdienst, glaube ich, auch wesentlich schlechter als bei Therapeut. Also dementsprechend erwarte ich nicht die gleichen Dienste
von dir. Ja, also, ja, die haben gute Sätze, das stimmt. Also, sehr... Na, also gut, wir kommen zum...
Sowohl auf dem Papier als auch im Gespräch gute Sätze, sorry.
Ja, das muss man sagen, also...
Ich werde heute sehr oft unterbrechen, weil ich mich wach halten muss, glaube ich.
Ich werde immer wieder mal durchklingeln bei dir und hören, ob du noch da bist. Aber ich meine, so lange ist es ja noch nicht her, dass das Spiel, was du letzte Nacht kommentiert hast, nämlich die Golden State Warriors bei Dallas, vorbei ist. Mhm. Und ich habe gerade mir so ein paar Highlight-Szenen angeschaut. Also Golden State hat gewonnen für 3-0. Ja, natürlich habe ich jetzt 48 Mal auch die Szene gesehen mit Andrew Wiggins und seinem Dunking gegen Luka Doncic. Da würde mich interessieren, ob du der Meinung bist, dass das ein Foul war, ein Offensivfoul von Wiggins oder nicht, okay? Mhm.
War kein Offensivfoul für mich. Ich finde, wenn das ein Offensivfoul ist, dann müssen alle Posterdunks der Geschichte des Basketballs und in Zukunft aberkannt werden und wir haben nie wieder Spaß. Lass uns einfach den Spaß aus dem Sport rausnehmen.
Ja, Wahnsinnsdank natürlich. Er hat so einen kleinen Schlag abbekommen, aber ich glaube tatsächlich, dass das kein Offensivfoul war. Aber interessant war es in jedem Fall. Also die Szene wurde ja 113 Mal wiederholt.
Ja, es war halt so versaut, ne? Also es war ja bei mir im Live-Kommentar auch so. Das ist der Dank des Jahres, man schreit und dann ist so Offensivfoul, Challenge, doch kein Offensivfoul.
Ja, wir haben das Thema ja auch beim Video Assistant Referee beim Fußball. Also die Fans wissen gar nicht mehr, kann ich jetzt jubeln über ein Tor oder wird es eventuell doch noch aberkannt. Das ist eben die Geschichte hinter diesen ewigen Challenges und Video-Reviews und was es da alles gibt. Ja, also ich warne auch ein weiterer Grund, warum wir hier diese Sendung eventuell, vielleicht läuft sie auch ganz smooth ab und ganz entspannt, aber der Hauptgrund könnte sein, dass wir die Leitung ständig frei halten müssen für ihn, für den Champion. Denn ich habe gestern versucht, das mal zu machen, was du gerade vorgeschlagen hast, nämlich einen Tag für dich alleine, beziehungsweise natürlich in dem Fall auch mit meiner Frau, also einfach mal abseits der Arbeit zu verbringen. Und ich habe trotz alledem viel Zeit investiert, um zu schauen, wie man Tibor Pleiss hier in den Podcast bekommt. Und ich hatte gestern die Zusage, dass es klappt. Das heißt, wir werden also einen 2.0 bekommen von...
Er ist da!
Hey. Leute, er ist da! Der Champion!
Ja, also das ist vom letzten Jahr gewesen, Tibor Pleiss. Und das Problem ist, er kann jederzeit anrufen. Also das Fenster ist von 9 Uhr deutscher Zeit bis 13 Uhr deutscher Zeit. Also ab jetzt 3 Stunden 40 Minuten. Und wenn wir gleich unseren ersten Gesprächspartner haben, das wird Mike Kessens sein, dann müssen wir dem schon sagen, pass mal auf, Mike, wenn der Champion anruft, sorry, oder ne, viel Spaß in deiner Serie gegen die Bayern, aber der Champion ruft gerade an. Das ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich wollte nicht so dieses Jahr und dann nochmal später und reinbasteln und keine Ahnung. Ich wollte es so live-ig wie möglich haben.
Wenn Tibor Pleiss kommt, muss Mike Kessens die Zone frei machen, so ähnlich wie Eddie Tavares im Finale.
Ich würde auch sagen, oder? Also irgendwie, wir lassen es mal darauf ankommen. Der zweite Gesprächsgast ist natürlich unser Birdie, Alex Vogel. Den aus der Leitung zu schmeißen, ist auch eine große Freude, denn der hat das Dallas-Spiel nicht kommentiert.
Glaubst du, dass...
Aber er hat's gesehen.
Ja, ja. Glaubst du, dass der überhaupt ansprechbar ist? Also, glaubst du, man hört... Glaubst du, man hört seine Stimme noch durch die ertränkenden Sounds der Tränen, die seine Augen runterrinnen? Ja.
Also, für die, die es nicht wissen, Alex ist ein Dallas Mavericks-Fan. Und zwar schon immer. Also, wir haben das ja schon mal thematisiert, dass er die letzten 12 Jahre jedes Dallas-Spiel gesehen hat. Das muss man sich mal geben.
Ich habe auch ein paar... Ich habe auch, während ich kommentiert habe, ein paar sehr wütende Texte von Alex Vogel bekommen, als ob ich dafür verantwortlich wäre, was da auf dem Parkett passiert. Ach
komm, das halt dir schön warm für gleich. Das werden wir natürlich anbringen.
Also nicht wegen meines Kommentars, mehr so Coaching-Entscheidungen und so.
Ja, ja.
Ich so, ja gut, Alex, kann ich auch nichts machen. Ich habe keinen direkten Draht zu Jason Kidd.
Ja, war interessant, ne? Ja, wir haben so viele Themen, das ist also wirklich, es ist der komplette Wahnsinn. Wir haben die spannende Serie, also wir haben sowieso NBA, auch wenn wir das momentan noch nicht bei Magenta Sport zeigen. Mit Dallas und Maxi Kleber. Ich meine, da haben wir natürlich auch noch einen Bezug. Maxi hat auch noch versprochen, dass wir ihn noch bekommen. Irgendwann in den nächsten 1, 2, 3 Wochen.
Ja, also. Ich kann dir sagen, wer ihn nicht bekommen hat, die Dallas Mavericks gestern.
Ja. Da war, ich glaube, sowohl er als auch wer noch hat 0 von 13 von der Dreierlinie, ne? Also kombiniert.
0 von 10 war Reggie Bullock und ich glaube, Maxi Kleber war 0 von 6 aus dem Feld. Ja. Hat ein paar gute Defensive Plays gemacht, aber leider offensiv nicht aufgetaucht.
Ja. Ja, da scheint die Serie entschieden zu sein. Dann haben wir natürlich unser Kernthema, ist ja eigentlich die BBL, die anstehenden BBL-Playoffs im Halbfinale. Also zwischen Berlin und Ludwigsburg und Bonn gegen Bayern. Da haben wir noch ein paar Tage hin, aber entsprechend eben auch noch Nachholbedarf, weil die Viertelfinals liegen hinter uns. Da können wir noch mal drauf blicken. Und wir haben natürlich die ersten Termine. Also am 27.05. geht's los mit Alba gegen Ludwigsburg. Am 28.05. das erste Spiel von Bonn gegen Bayern. Das schon mal als kleiner Hinweis. Und wollen auch noch mal rückblicken auf das Euroleague Final Four. Das war ja auch noch. Da haben wir auch eine hochinteressante Geschichte gesehen, also rein taktischer Natur, was da im Finale noch passiert ist. Also, und vor allen Dingen, wir haben Birdie vor Ort gehabt. Also, super interessantes Thema. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Genau, also ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir fangen an mit BBL, oder? Mhm. Okay, also, alle Serien 3-0. Das hätte natürlich auch vor uns keiner sagen dürfen, dass das so passiert. Also gerade wo wir dachten, ja, Bonn-Hamburg oder Lubu-Ulm, dass das direkt 3-0 ausgeht. Aber ich kann sagen, bei Spiel 3 Ulm, beim letzten Spiel von Per Günther, war ich vor Ort und ich habe noch nie eine Mannschaft gesehen in dieser Saison wie Ulm, die so platt waren, die einfach nicht mehr konnten und nicht mehr wollten. Also das war nach 10 Minuten, wusste ich, okay, Game over.
Ja, ich weiß gar nicht, inwiefern man das Ulm anlasten kann. Es soll wohl auch ein paar Unstimmigkeiten geben da, aber das ist alles aktuell Spekulation.
Ah, gib uns doch mal ein paar spekulative Einblicke.
Mehr werde ich dazu nicht ausführen, weil auch meine Informationen sehr ungewiss sind. Aber es ist ja das alte Ludwigsburger Thema. Ne, diese Mannschaft, wenn die ihre Würfe von außen trifft, ist sie nicht schlagbar. Also für Alba und Bayern wahrscheinlich schlagbar, aber nicht für alle anderen Teams in der Liga. Ja. Das ist der ganze Knackpunkt und das ist halt genau das, was in diesem ersten Viertel passiert ist. Sie haben alle ihre Dreier getroffen und dann ist vorbei.
Ja, sie wurden auch nicht verteidigt. Also es gab keinerlei Defensive bei Ulm. Ich habe am Anfang noch gedacht, okay, ich muss jetzt schimpfen. Und irgendwann habe ich auch aufgehört zu schimpfen, weil ich gemerkt habe, ich glaube, die Amis wollten nach Hause, so habe ich es mal gesagt. Das ist natürlich auch sehr, sehr hart formuliert, aber da ging halt auch wirklich nichts mehr. Und auch die ein oder andere Verteidigungssequenz von Nico Brezel habe ich leider auch hart ansprechen müssen. Ich habe einige Blicke gesehen, die Sema J. Christen Brezel zugeworfen hat auf dem Weg in die Auszeit. Also das sprach alles Bände, da war nichts mehr möglich. Aber die Ulmer haben jetzt einfach, denke mal, Tribut zollen müssen den letzten Wochen und diesen Umständen mit Verletzungen, unglücklichen Niederlagen aufsummiert. Mhm. Da ist dann einfach auch mal Schluss. Ne? Also das sind ja auch nur Menschen.
Ja. Ich meine, wir haben es ja von Beginn an gesagt, auch wenn Karim Jalo wieder mit dabei war und tatsächlich deutlich besser gespielt hat, als ich gedacht hätte nach seiner Verletzungspause. Ludwigsburg ist einfach auch ein denkbar schlechtes Matchup für Ulm. Ulm hat sich im Eurocup und in der Liga sehr viel leichter getan mit Mannschaften, die offensiv sehr, sehr gut sind und weniger mit denen, die sich speziell über ihre Defensive definieren. Und es gibt kein Team, das sich mehr über die Defense definiert in der Liga als Ludwigsburg. Mhm. Und wie gesagt, wenn dann halt auch noch der offensive Output dazukommt, wenn dann Justin Simon offensiv funktioniert, wenn Jordan Hals seine Dreier wieder trifft, der übrigens jetzt wieder langsam so aussieht wie er selbst.
Ja.
Was es extra schade macht, dass er jetzt mit seiner Karriere beendet dann.
Ist irgendwie schade. Ja, ich bin natürlich ein bisschen ab und an angesprochen worden, was ich denn da die ganze Zeit erzähle, was mit John Patrick und seiner Zukunft ist. Da können wir mal, vielleicht machen wir das hinten raus noch, so einen kleinen Ausblick Richtung Trainerkarussell in der Liga. Es gibt schon die ein oder andere Entwicklung, weil es hat so ein bisschen die Runde gemacht, dass John Patrick Ludwigsburg verlässt. Das ist aber nicht sicher. Also das ist einfach auch nur eine Geschichte. Und vielleicht kommen wir da am Ende der Sendung noch mal drauf, wenn wir so ein paar, ich würde sagen, Gerüchte streuen oder Ideen auf den Markt schmeißen. Denn wir haben jetzt Ende Mai und die Teams bereiten sich schon auf die neue Saison vor. Und da kann man ja vielleicht mal den einen oder anderen Überblick geben. Auch was Real Madrid und Barcelona angeht, haben wir viele neue Informationen, wer kommt, wer geht. Also da tut sich schon sehr, sehr viel. So, wir holen gleich mal Mike Kessens rein. Den haben wir schon mal hier im Podcast gehabt vor einigen Jahren, aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr wann. Das ist schon traurig, oder? Dass man das alles vergisst. Und ich weiß noch nicht mal, welchem Verein er damals gespielt hat, als wir ihn hier zu Gast hatten. Das ist noch trauriger.
Ich weiß es auch nicht. Ich kann dir da leider... Ich war aber auch nicht da, muss ich dazu sagen.
Erster Gedanke, wenn du an Bonn Heimvorteil gegen die Bayern, an diese Serie denkst, was Parker Jackson Cartwright da gemacht hat, war natürlich unfassbar und hat nochmal, ich denke mal, es komplett bestätigt, dass er zu Recht der MVP geworden ist. Kann der die Bayern auch so zerlegen wie Hamburg?
Nein.
Ah, okay, klare Antwort.
Das ist ein sehr deutliches Nein.
Also, weil die Bayern einfach defensiv Mittel und Wege finden werden mit.
Ja ich glaube, das ist eingebaut bei den Bayern. Wie gesagt, also auch bei den Bayern ist es ja so ähnlich. Die haben ein sehr, sehr gutes Matchup gegen Teams, die sich primär über die Offense definieren. Speziell, weil die Bayern die größte Stärke der Bonner sehr gut wegnehmen können, den offensiven Rebound. Mhm. Bayern sind ein sehr, sehr gutes Rebounding-Team, das auch sehr vielseitig ist, was das Rebounding angeht. Gute Rebounder und Leute, die sich um Boxouts kümmern auf mehreren Positionen, denn wenn du dich nicht um dein Boxout kümmerst, dann spielst du nicht mehr für die nächsten 15 Minuten. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr schlechtes Matchup ist für die Telekom Baskets Bonn. Ich sag nicht, dass es nicht ein Spiel geben kann, wo Parker Jackson Cartwright durchdreht, aber ich glaube, man wird eine sehr viel eingeschränktere Version der Bonner Offense-Szenen in der Serie.
Okay, das finde ich als Anmoderation super für Mike Kessens, den wir einfach jetzt mal dazu holen. Oh, da habe ich eigentlich versehentlich auf FaceTime geklickt, weil ich habe mich bei ihm nicht Wird eigentlich FaceTime immer angezeigt, wenn der andere es auch hat?
Ich weiß es nicht. Hallihallo.
Guten Morgen, Mike. Michael Körner, Basti Ulrich hier. Alles gut in Bonn?
Alles gut in Bonn,
ja. Bei euch? Ja, bei uns ist alles, also Basti hat nicht geschlafen seit 24 Stunden, weil er vergangene Nacht noch Dallas kommentiert hat.
Ja.
Und das ist ja gerade erst zu Ende gegangen. Aber hast du da auch mal einen Blick reingeworfen in die NBA-Playoffs? Also machst du auch mal die ein oder andere Nacht durch?
Na, die Nacht nicht, aber ich gucke meistens die Highlights.
Ja.
Ich habe jetzt gesehen, Dallas hat wieder verloren.
Ja.
Also 3-0 gerade. Mhm. Ja, ich glaube, die Serie ist gegessen.
Ne? Mike, wir müssen uns erstmal bei dir entschuldigen, weil, also ich vor allen Dingen, Basti kann da gar nichts für. Du warst schon mal zu Gast in diesem Podcast.
Ja.
Ne? Und
während, ich glaube, das war während Corona, glaube ich, oder nicht?
Also
ich
weiß, genau, ich weiß weder, wann das war, noch für welchen Verein du damals gespielt hast. Ich weiß, wir haben über deine 32 Staatsbürgerschaften gesprochen, aber ich weiß nicht mehr, ob das bei Vechta war, bei Frankfurt war oder.
Ja, Vechta. Also ich glaube, das war während dem ersten Lockdowns. Da hat ihr, glaube ich, mit jedem Verein oder mit einem Spieler von jedem Verein hattet ihr da, glaube ich, eingeladen. Und ich war damals noch in Vechta und da hattet ihr mich eingeladen, ja.
Seitdem ist ja doch einiges passiert. Also du stehst jetzt im Halbfinale. Nicht nur, dass du bei einem der Top-Clubs momentan bist, bei Telekom Baskets Bonn, sondern du hast auch noch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Kann man so sagen. Was ist denn bei dir passiert? Also was hat sich genau verändert, seitdem wir zum letzten Mal gesprochen haben?
Was hat sich verändert? Ich habe viel dazugelernt, wenn man so sagen. Ich denke, dass das letztes Jahr Frankfurt hat mir sehr geholfen. Ich denke auch, dass das System jetzt hier in Bonn sehr gut zu mir passt. In dem Sinne, wo meine Fähigkeiten richtig in das System reinpassen. Und jetzt endlich, wie ich es immer sage, ich spiele einen guten Basketball, weil die Mannschaft einen guten Basketball spielt. Und das ist dann jetzt nicht nur mein eigener Erfolg, muss man so sagen. Ich denke, jeder profitiert von so einer Mannschaft, die halt guten Basketball spielt.
Das System, um auf das System in Bonn einzugehen und wieso das so gut zu dir passt. Also zum einen der Point Guard, Parker Jackson Cartwright. Wahnsinnig gute Synergie zusammen aus Pick-and-Roll-Situationen. Plus Thomas Isalo und seine Philosophie, das offensive Brett so hart zu crashen. Das ist ja im Prinzip ein Match made in heaven. Also ein bessere Anordnung für deine Skills hättest du ja eigentlich kaum finden können, oder?
Ja, genau. Also ich denke auch in Vechta waren schon ein paar Ähnlichkeiten, also mit Pedro, dass wir da so gespielt haben. Also mit TJ Bray im ersten Jahr. Und jetzt natürlich, ja klar, Parker und Skylar Bolin auch, mit dem ich sehr oft auf dem Parkett zusammen bin. Das passt einfach gut zusammen. Wir haben uns über das Jahr sehr gut kennengelernt, in dem Sinne, wie wir Basketball spielen, wie wir Sachen sehen. Es macht einfach Spaß. Und das gehört auch dazu. Und das hilft auch Spielern, einfach besser zu spielen.
Das ist ja ein ziemlicher Run jetzt von euch gewesen. Also reguläre Saison und Playoffs muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Aber so wie ihr in der ersten Runde aufgetreten seid gegen Hamburg, was hat das jetzt mit der Mannschaft gemacht? Also ist das jetzt wirklich so viel Selbstvertrauen, dass man sagt, das ist uns völlig egal, ob im Halbfinale da jetzt Bayern kommt oder Berlin oder Ludwigsburg oder Dallas Mavericks, wir knallen die alle weg.
Ich sag's mal so, wir haben über das Jahr sehr viel übereinander gelernt. Wir haben Riesenschritte nach vorne gemacht. Wir haben uns konstant verbessert. Wir haben jetzt die Serie jetzt gegen Hamburg war sehr, sehr schwer. Hamburg ist eine richtig gute Mannschaft. Hätte auch in den ersten zwei Spielen ein Spiel hätte auch in Hamburg gehen können. Wir haben es dann noch gedreht, weil wir halt dieses Selbstvertrauen haben momentan. Und erst recht in den Playoffs hilft sowas sehr. Und da mal weitermachen. Wir haben dieses Jahr jede Mannschaft geschlagen, mindestens einmal in der BBL. Und deswegen wissen wir, dass wir in dieser Liga jeden schlagen können, wenn wir konzentriert unseren Basketball spielen und so werden wir es versuchen, es zu machen in der nächsten Runde.
Die Mannschaft hat ja dem Coach gratuliert, also Isalo wurde ja zum Trainer des Jahres gewählt und da gab es so eine Sequenz, die bei Social Media rumging, dass ihr da vor dem Mannschaftsbus gestanden seid, habt ihm die Nachricht überreicht, es wurde, glaube ich, sogar gesungen, applaudiert, keine Ahnung. Ja. Kannst du das Verhältnis zum Coach mal beschreiben? Ich meine, er soll ja dann doch sehr, sehr hart trainieren, wie man hört, also Training härter als das Spiel an sich, aber warum ist das scheinbar ja doch ein recht gutes Verhältnis miteinander?
Er erwartet sehr viel von uns. Er hat eine Art und Weise, wie wir trainieren, die sehr, sehr intensiv ist, sehr hart ist, wie du sagst. Er weiß es aber auch. Er weiß, dass er viel erwartet. Er weiß, dass er alles von uns haben will im Training. Und wir haben einen riesen Respekt davor, weil im Endeffekt werden wir alle davon besser und dann sind wir alle ready, wenn das Spiel kommt. Ja. Und ich denke, das ist als Trainer nicht immer einfach, weil manchmal bist du auch, kommst nicht immer positiv rüber, wollen wir so sagen. Ganz viele Spieler können damit nicht umgehen, aber wir haben eine Truppe, die damit richtig gut umgeht, diesen Challenge vom Trainer auch annimmt. Und es ist nicht einfach, aber wenn es einfach wäre, würden wir auch nicht da sein, wo wir jetzt sind.
Mhm. Parker Jackson Cartwright ist ja ein besonderer Spieler, nicht nur aufgrund seiner Qualitäten und jetzt MVP geworden. Der war ja in seiner Heimat während seiner Highschool-Zeit ein absoluter Star. Es gibt auch eine Dokumentation über ihn, ja. Mit seinem Bruder, mit seinem Vater und was er alles auf dem Weg in die NBA und was er erlebt hat und so. Absolut sehenswert im Übrigen das Ding. Erzählt er mal so ein bisschen aus seinem Leben, also von früher oder so? Oder wie stellt er sich da? Ist er so ein bisschen einer so mit beiden Beinen auf dem Boden oder sagt er hat immer noch den Traum NBA und sowas in der Art?
Nein, also er ist definitiv mit beiden Beinen auf dem Boden. Ein Vorbild auch, wie der täglich zum Training kommt und auch wenn er jetzt MVP ist und auch wenn er mal 30 macht, er ist immer derselbe, er ändert sich nicht, er gibt immer Vollgas. Ich denke, der Trainer hat ihm auch sehr viel geholfen dieses Jahr. Man sieht's, also bockt auch richtig, wir sind alle richtig stolz auf ihn, wie er auch mit seiner persönlichen, privaten Situation umgegangen ist und und dass er jetzt so einfach in den Playoffs zockt, zeigt nochmal, was für einen Charakter er hat.
Ja.
Und ich hoffe, er macht so weiter und wie gesagt, wir sind richtig stolz auf ihn.
Die Serie gegen die Bayern, also da warst du noch nicht in der Leitung, Basti, ich muss jetzt petzen. Da hat Basti gesagt, da habe ich Basti gefragt, der deutlich mehr vom Basketball versteht als ich. Basti, Bonn gegen Bayern, haben die Bonner in irgendeiner Form eine Chance? Und er hat wie aus der Pistole.
Das war nicht deine Frage. Du hast gefragt, ob Parker Jackson Cartwright das gleiche machen kann wie in der Serie gegen Hamburg. Da war meine Antwort nein. Ja.
Worauf achtet ihr jetzt in der Vorbereitung besonders? Also, wie hat sich jetzt schon eure Vorbereitung verändert? Man sagt ja oft, man schaut erstmal auf sich selbst, aber ich denke, wenn du gegen die Bayern spielst, dann wirst du ja mit verschiedenen Dingen konfrontiert, wo du weißt, das wird auf uns zukommen. Worauf achtet ihr gerade in der Vorbereitung besonders?
Wir haben tatsächlich seit Samstag noch nicht wieder Teamtraining gehabt.
Ah.
Also das kommt heute noch. Ich denke aber, dass Hamburg und Bayern sind zwei komplett verschiedene Mannschaften in dem Sinne, wie sie Basketball spielen. Bayern ist ja eine extrem physische, große Mannschaft auf jeder Position. Die werden wahrscheinlich, wie sie es das ganze Jahr gemacht haben, überall switchen. Da müssen wir uns gut drauf vorbereiten. Spielen auch tempomäßig viel langsamer als wir.
Mhm.
Das heißt, wenn man das Tempo da kontrollieren wird, wird wahrscheinlich den besseren Basketball spielen oder wer es da schafft, das zu kontrollieren. Und der Rest wird uns der Trainer schon zeigen, was er von uns erwartet, wie wir uns da ranarbeiten werden.
Ja, Heimvorteil ist ja auch so eine Sache. Man hat ja tatsächlich den berühmten Heimvorteil, also ein mögliches Spiel 5 wäre bei euch. Den kann man auch schnell verlieren, wenn man von den ersten beiden eins verliert, aber könnte ja auch in irgendeiner Form ein Faktor werden. Die Bonner Fans sind ja tatsächlich eine Macht, muss man sagen. Die Stimmung bei euch ist ja doch wirklich sehr, sehr stark. Ja, also der Hintergedanke ist, dass ihr versucht, euer Spiel eher durchzusetzen, also euer Tempo zu machen. Oder was wollt ihr denn, was kann man sich vorstellen, was ihr den Bayern auch noch wegnehmen könnt? Wo siehst du bei den Bayern gerade, du hast die Größe von ihnen angesprochen, was kann man denen am ehesten wegnehmen aus eurer Sicht?
Die haben individuelle Stärken, indem die haben Talent auf jeder Position, viel 1 gegen 1. Ich glaube, da müssen wir individuell sehr gut scouten. Aber wie gesagt, ich denke, dass das Wichtigste ist, dass wir unseren Basketball spielen oder dass wir versuchen, unseren Basketball halt durchzusetzen. Wird nicht einfach sein, weil defensiv ist Bayern auch sehr stark. Die werden auch vorbereitet sein. Deswegen wird eine lange Woche für uns und wir können uns da gut drauf vorbereiten.
Ja, man kann sich sehr intensiv vorbereiten diesmal, ne? Also tatsächlich mehrere Tage Zeit.
Ja, mehrere Tage Zeit dieses Jahr. ob es gut oder schlecht ist, werden wir dann
ja
im Endeffekt sehen.
Manchmal ist auch zu viel Vorbereitung und so ein bisschen ne, einrosten und wann geht's denn los und gar nicht mal so gut, aber wir werden es sehen. Ja, was passiert denn dann im Sommer bei dir? Also diese, wir sind ja jetzt am Ende der Saison und wir hören uns immer wieder rum, wer hat denn Vertrag und jetzt hast du eine Saison, die ja mehr als vorzeigbar war. Bist du nächstes Jahr noch in Bonn oder entscheidet sich das erst noch?
Ja, also ich habe 2 Jahre unterschrieben im letzten Sommer.
Okay.
Mir hat das Projekt hier richtig gefallen und ich werde auch den Verein nicht verlassen.
Ja, sehr gut. Also dann kommt nächstes Jahr international noch dazu.
Ja.
Das heißt noch eine etwas höhere Belastung. Ist das so eine Geschichte, dass die Bonner auch deswegen so gut in der regulären Saison jetzt gespielt haben, weil die Art des Basketballs, die ihr spielt, ist ja schon kräftezehrend. Kann man das auch auf 2 Spiele pro Woche ausweiten, also auf einen weiteren Wettbewerb noch dazu? Oder glaubst du das wird nochmal
eine andere? Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Werde ich nächstes Jahr besser sagen können. aber ja, also unser Basketball ist auf jeden Fall nicht einfach durchzuführen und ich denke auch, dass 2 Mal in der Woche, da müssen wir, ich denke, in der Vorbereitung richtig, müssen wir uns gut drauf vorbereiten. Was uns extrem geholfen hat dieses Jahr, ist, dass wir so viel trainieren konnten. Wir hatten ja nur 1 Spiel in der Woche, das heißt, wir konnten uns immer gut vorbereiten und an unseren Schwächen arbeiten und wenn du dann 2 Spiele in der Woche hast, hast du vielleicht weniger Zeit zu trainieren und ich denke, das wird die größte Herausforderung sein für uns nächstes Jahr.
Lieber gegen Alba oder lieber gegen Lubo im Finale?
erstmal Bayern schlagen.
Ja, gut, aber...
Ne? es ist an sich, wie du vorhin gesagt hast, wir haben Selbstvertrauen, ist egal, wer kommt, also wir werden da gut vorbereitet sein und wir werden dann Vollgas geben, wie wir immer machen.
Aber so nach außen wirkt es ja immer, also jetzt mal aus Fansicht, wenn man gegen Alba spielt, dann spielt man gegen diese wahnsinnig gut funktionierende Offensive und die zaubern da rum und malen Gemälde dabei. Und wenn man gegen Ludwigsburg spielt, dann muss man eine Ritterrüstung anziehen, weil die einfach kneifen, Ellbogen hier und also gegen wen würde man denn dann lieber spielen? Was ist denn, wo man sagt, also ich glaube, dann spiele ich doch lieber gegen die.
Boah, ich weiß nicht, also wir haben ja gegen beide dieses Jahr einmal gewonnen, einmal verloren. Ich denke, also da gibt es keinen einfachen Gegner, wollen wir mal so sagen. Ich denke, dass wir gegen beide gut aufgestellt sind. Im Endeffekt ist Alba EuroLeague und die Jungs haben schon richtig Erfahrung. Aber jetzt wieder Ludwigsburg, weil sie ist ja auch ist jetzt Dritter geworden in der Champions League, also die sind auch richtig gut drauf und haben auch richtig Erfahrung. Also, wie gesagt, ist mehr so pick your poison, ne? Wie
man auch ganz genau sagt. Ja.
Und Mike, vielleicht können wir hier so ein kleines Vorurteil auch ausräumen oder du kannst mir komplett widersprechen. Aber Alba Berlin, die haben gerade auf den großen Positionen schon auch so ein paar Spieler, die richtig ekelhaft zeigen können. Ne? Also es ist nicht so, dass die hier körperloses Spiel sind, immerhin die beste Defensive der BBL.
Ja, ja.
Also die haben da schon auch was entgegenzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Und die können auch auf einmal richtig groß auftreten. Ja? Also wenn sie die Big Lineup da raushauen, dann ist es auch auf einmal sehr physisch und auch eklig zu spielen. Also da hast du recht.
Ihr habt ja gegen die Bayern, um nochmal auf eure Serie kurz zurückzukommen, 96-61 gewonnen im März. Also ich weiß, dass das irgendwie ein Spiel war, wo man natürlich wieder drüber gesprochen hat. Die Bayern hatten eine hohe Belastung und kamen aus irgendeiner Euroleague-Woche zurück. Aber ich meine, ihr habt mit 35 Punkten Vorsprung gewonnen. Hilft das jetzt oder denkt man sich, also bitte auf gar keinen Fall mehr an diesen 8. März denken? Das war ein ganz anderes Spiel, das ist ein ganz anderes Universum gewesen.
Ja, also auf jeden Fall, es hat jetzt gar nichts zu tun mit den Playoffs. Wenn überhaupt, denke ich, dass die Bayern da dieses Spiel nochmal angucken werden vielleicht und dann sagen werden, hey, Jungs, das müssen wir sozusagen in Klammern wieder gut machen.
Ja.
Aber das denke ich auch nicht, dass sie machen werden. Aber ja, auf jeden Fall hat nichts, dieses Spiel, was aus 8. März hast du gesagt, hat nichts zu tun mit dem, was jetzt kommt. Ja, und bloß nicht zurückgucken.
Im Januar habt ihr ja auch dann bei den Bayern hoch verloren. Genau, also insofern, das gleicht sich dann ja irgendwo aus.
Genau.
Ja, Mike, dann schauen wir mal. Also wir freuen uns auf diese Serie. Ich mag vor allen Dingen auch diesen Hintergedanken mit diesem Heimvorteil, der diesmal für euch spricht. Und die Bayern waren während der regulären Saison in der BBL das ein oder andere Mal verwundbar. Jetzt haben sie ihre Euroleague in den Schrank gestellt und Mal gucken, mit welchem Rhythmus sie jetzt da auch aus der Serie gegen Chemnitz kommen. Das war defensiv eine Masterclass, muss ich sagen, was ich da gesehen habe, zum großen Teil von denen. Also die scheinen da zu klicken. Wir sind sehr gespannt und freuen uns extrem drauf und freuen uns vor allem, dass du auch eine gute Saison gehabt hast. Und da kann auch, egal was jetzt kommt, nichts mehr dann verändert werden. Du bist auf dem Weg dahin, wo es sein soll. In den berühmten, ach übrigens, du bist, glaube ich, bist du genauso alt wie der Pleiß? Du bist jetzt 31.
Ich bin 31.
Ja, der Pleiß ist 32. Und du hast, wir haben das dir gar nicht gesagt, wir müssen immer die Leitung freihalten heute für den Pleiß. Also, wenn der jetzt angerufen hätte, weil wir warten auf ihn, dann hätte ich hätte das Center-Duell Kessens-Pleiß leider, ja, zugunsten des Euroleague-Champions.
Komplett verständlich. Ja, wenn der Euroleague-Champion anruft, dann musst du antworten. Ne?
Ja, bei dir konnten wir sagen 9.30 Uhr. Wenn ich dem Pleiß heute sage 9.50 Uhr, dann sagt er, sag mal, bist du bescheuert? Weißt du, was bei mir gerade hier los ist? Ich weiß nicht mehr, in welchem Land ich gerade bin.
Ja, das kann ich mir auch, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber Gratulation an ihn, wenn ihr noch mit ihm redet.
Ja, hast du irgendwas gesehen von diesem Spiel?
Ja. Ja, ich habe zweite Halbzeit geguckt.
Ah, okay.
Ja, wir waren da im Hotel in Hamburg. Nee, wo waren wir? Das stimmt ja gar nicht. Nee, ich war zu Hause, wir waren wieder da.
Okay, ja, manchmal weiß man nicht so genau, wo man aufwacht. Ja. War eine irre Schlussphase auch, ne? Also was Real da verbockt hat.
Ja.
Mit.
Ja, auch nicht ganz verstanden, was da los war. Ja. Es konnte, glaube ich, keiner verstehen, wer das Spiel geguckt hat. Aber
würdest du lieber gegen Tibor Pleiß spielen oder lieber gegen Eddie Tavares im Center-Duell?
Ah, das ist wieder Pick Your Poison. Das ist.
Gegen Pleiß bekommst du mehr Rebounds und gegen Tavares vielleicht mehr Punkte, oder?
Oh, das weiß ich auch nicht. Ja. Da bin ich mir auch nicht so sicher.
Ja. Ja, da wäre ich mir auch nicht so sicher, tatsächlich. Ich glaube, also es ist nicht so leicht, gegen Tavares zu scoren.
Nee, ist es nicht. Und da glaube ich auch gegen den Tibor auch nicht.
Gegen Tibor auch nicht, nee, aber das war natürlich ein super Schlussviertel von ihm.
In einem ansonsten. Generell, also ich dachte, er kriegt vielleicht MVP noch, aber.
Ja, das trauen sich nicht, wenn Micic hat mehr Punkte gemacht, hat das Halbfinale auch, ich glaube, Micic musst du da MVP geben, da hilft ja nichts, ne? Er war ja Man of the Match.
Ja. Machen die das nicht eigentlich, das ist jetzt komischer Einwurf noch an der Stelle, aber die machen das ganze Jahr über, wählen die ihren Game-MVP immer an diesem Performance-Index-Rating. Richtig, ja. Bei jedem einzelnen Spiel. Egal, ob jemand 20 Würfe mehr genommen hat als der andere und aber dafür 30% wirft. Ja. Nur im Finale Performance Index Rating, Tibor Pleiß der Beste, das ist nicht der MVP.
Nein, er ist Man of the Match geworden.
Ja.
Das schon.
Ja, aber wieso ist er dann nicht der Finals
MVP? Weil es ein Final Four MVP ist und das Halbfinale mit. Es wird das Halbfinale zugerechnet.
Überzeugspiele.
Okay.
Gut, also Mike kann Finals-MVP werden, aber ein Playoffs-MVP gibt es nicht in der BBL. Wäre doch auch mal was, oder? Stell dir mal vor, Mike Kessens, Finals-MVP 2022. Wow. Okay, gut, wir wollen nicht hier ein dummes Zeug reden. Was heißt dummes Zeug? Vielleicht passiert es ja wirklich. Wünschen dir alles Gute, bleib vor allem gesund und anschnallen und loslegen.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne, Mike. Und beim nächsten Mal weiß ich auch wieder, wann dann dein letztes Gespräch hier bei uns war. Genau. Das habe ich mir jetzt notiert.
Okay, wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal, sage ich.
Bis zum nächsten Mal.
Okay, ciao.
Danke, tschüss.
Ciao.
So, das war Mike Kessens. Ja, über seine 24 Staatsbürgerschaften haben wir heute nicht gesprochen, aber es gibt ja auch Wichtiges mal als diesen Boulevardanstrich. Und er hat ja eine wirklich.
Könnt ihr ja zu Hause in eurer Podcast-App recherchieren und dann könnt ihr Körny schreiben, wann das letzte Gespräch war.
Ja, also ich hätte nie gedacht, dass das während des Lockdowns war. Und was haben wir da gemacht? Wir haben von jeder Mannschaft einen Spieler angerufen?
Ich weiß nicht. Das waren die Xandi-Zeiten.
Ja, Xandi, wer ist denn Xandi? Um Himmels Willen, nein, aber ich habe ein Gedächtnis in der Hinsicht.
Der österreichische Podcast-Host, der besser war als ich.
Ach, das ist Basti! Du redest ja wieder jetzt hier nicht um Kopf und Kragen.
Ich hab mir schon überlegt, ob ich mir vielleicht einen Wiener Dialekt zulegen soll, nur damit der Übergang gleich.
Gut, das wirst du natürlich beim Vorarlberger Alex Dächern nicht, der wird ja nicht den Kopf nicken, ne? Also er hat keinen Wiener Dialekt.
Nee, ich meine ja, Ich meine ja, wir haben Vorarlberg und dann gehen wir nach Wien ein bisschen mehr in die Zivilisation, bis wir dann endlich in Deutschland angekommen sind.
Nichts gegen Wien, ist das eine schöne Stadt. Ich war ja vorletzte Woche erst wieder da. Oh, also, Wien ist schon...
War noch nie da. Ach,
komm.
Ich kenn Wien exklusiv von Hans Hölzel Dokumentation. Die habe ich aber alle gesehen.
Ach komm, echt? Also, Wien ist ein... Also, Wien ist wirklich wunderschön. Also, ja. Ein bisschen wenig grün, aber du kannst überall, also super Stadt. Egal, wurscht, Wien ist nicht in den Playoffs, wir konzentrieren uns auf Basketball. Ich weiß gar nicht, haben die Wiener eine Basketballmannschaft? Basketball in Österreich verfolgt man ja da doch nicht so sehr.
Mit Sicherheit haben die eine
Basketballmannschaft. Die haben bestimmt eine Basketballmannschaft, aber Basketball in Österreich. Das wäre noch ein Thema für Raul Korner, den wir übrigens auch nochmal hören werden. Auch da nochmal diese Geschichte, Raul Korner verlässt die BBL, scheint sich zu verdichten. Also das alles nächste, also Basti, ich knall dir das einfach mal hin. Raul Korner hat uns für nächsten Montag schon zugesagt.
Nice. Ja, finde ich gut.
Und dann drehen wir mal dieses Trainerkarussell noch eine Runde schneller. So, ja, wir haben ja gerade schon, dann ziehen wir mal unseren Birdie 2 Minuten vor, der ist ja eh wach. Wir haben ja gerade schon über die Euroleague gesprochen und über das Final Four. Und jetzt haben wir mit Birdie jemanden, der uns auch noch mal einen Blick auf Euroleague geben kann und auf BBL Playoffs und auf die Dallas gegen Golden State Serie. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja doch wirklich perfekt. Da wollen wir noch mal schauen, dass wir den dazu holen. Der steht hier und dann schauen wir mal, wie er klingt.
Hi.
Guten Morgen, lieber Birdie. Der Basti ist da, ich bin da. Du bist da.
Hi.
Basti hat nicht geschlafen.
Hallo.
Seit 9 Uhr gestern Morgen.
Smart. Ist anders.
Du hast auch Dallas geschaut, vermuten wir mal einfach, heute Nacht.
Ja, habe ich, klar.
Und war es Offensivfoul von Wiggins gegen Doncic oder nicht?
Nee, also am Ende musst du so Dinger laufen lassen.
Ja.
Das ist für mich kein Offensivfoul.
Ja. Insofern, aber und Basti hatte gedacht, kann man jetzt bei dir raushören, dass du enttäuscht bist und traurig bist? Also vielleicht hören wir das gleich, wenn du uns ein bisschen was erzählst.
Ja. Ja. Oh mein Gott, also die Serie ist natürlich aus Dallas Sicht schon sehr, sehr enttäuschend insgesamt, weil sie total unter Wert bisher spielen, weil sie sehr, sehr müde wirken insgesamt und die Führung für Golden State auch in der Höhe verdient ist aktuell.
Ja, okay, ehrliche Bestandsaufnahme. Ja, Bernie, erzähl uns doch mal, was hast du denn am Wochenende so getrieben? Wo warst du?
Ich habe ein bisschen Basketball geschaut.
Ah, okay.
Genau, du willst natürlich darauf hinaus, dass ich in Belgrad war.
Ach, ja.
Und mir das Final Four von vor Ort angeschaut habe.
Mhm. Und hattest du gute Plätze? Konntest du gut das alles verfolgen?
Ja, ich hatte das Glück, das Spiel aus einer ganz netten Position zu verfolgen. Das war sehr, sehr interessant. Nee, da hatte ich wirklich Glück, gute Karten zu haben. Und ja, war natürlich ein unglaubliches Erlebnis, eine andere Kultur in Belgrad. Da ist wirklich wahnsinnig zu sehen, welch unfassbaren Stellenwert der Basketball hat,
ja.
Durch die gesamte Stadt. Ja, es war unfassbar geil.
Hat super viel Spaß. Ja, also für alle, die es nicht gesehen haben, man konnte Birdie im Fernsehen sehen, so gut waren die Plätze. Also ne, mehr brauchen wir, glaube ich, auch dazu nicht zu sagen.
Das ist gut, ja.
Sehr nah an der FS-Bank, also.
Moment, wenn der bei uns im Programm war, mussten wir dich zahlen? Also stellst du eine Rechnung, weil du bei uns on air warst, Birdie? Ja,
die höchste, die ich je gestellt habe.
Ja. Aber da bekommt man ja viel mit so nah an der FS-Bank, oder? Also.
Ja, das war super interessant zu sehen. Also Ergin Ataman ist natürlich ein Freak im Positiven, wie er im Buche steht. Mhm. Der Typ ist wirklich unglaublich, durchgehend am Gestikulieren. Die Assistant-Coaches haben wirklich das gesamte Spiel über sehr emotional auf vor allem LaMonica, den Schiedsrichter, eingeredet, geflucht über ihn, konnten vieles nicht verstehen. Und da kriegst du natürlich, wenn du dann relativ nah an der EFES-Bank sitzt, wo ich Gott sei Dank das Glück hatte, auch zu sein, kriegst du natürlich sehr, sehr viel mit. Zum Beispiel, dass Beaubois irgendwie so ein bisschen abwesend gewirkt hat. Das ist ja mittlerweile eh nur noch so ein Hot-and-Cold-Spieler, den du einwirfst und dann schaust du, funktioniert der oder funktioniert er nicht. In dem Spiel hat er nicht funktioniert. ist ja dann auch nach dem einen Dreier Top of the Key, den er vergeben hat, sofort ausgewechselt worden und war total konsterniert, also regungslos. So hat das sehr enttäuscht mitgenommen. Aber es war sehr, sehr interessant. Gibt sehr, sehr viele so kleinere Geschichten, die sehr, sehr spannend sind.
Ja. War übrigens das letzte Karrierespiel von Luigi LaMonica.
Ach komm. Ja. Der ist jetzt.
Ja, hat seinen Rücktritt verkündet, kurz nach dem Spiel.
Okay. Will er sich einen Bart wachsen lassen oder warum kann er nächstes Jahr nicht mehr
pfeifen? Ey, das ist keine Story für uns. Erinner dich.
Also, was wir noch diskutieren müssen, Birdie, ist natürlich die Geschichte, was da kurz vor Schluss passiert ist. Ich habe mir das gerade auch nochmal zum wiederholten Mal angeschaut. 44 Sekunden vor Schluss, Anadolu führt mit einem und bekommt den Ball und Real hat noch zwei Fouls zu geben und entscheidet sich, das erste davon zu geben, nachdem 17 Sekunden gespielt sind von den 24 Sekunden, also auch recht spät.
Ja.
Yabusele foult. Einwurf Seite. Es sind jetzt also noch 28 Sekunden zu spielen. Real muss irgendwie an den Ball kommen. Das ist, ne, irgendeine Philosophie braucht man. Jetzt also Einwurf Seite, 28 Sekunden zu spielen mit 14 Sekunden auf der Uhr für den Angriff. Und man entscheidet sich, nochmal lange laufen zu lassen, bis dann Yabusele nochmal foult. Was ist da schiefgelaufen? Was hat Pablo Laso sich dabei gedacht, dann auch danach nicht mehr zu foulen, sondern einfach zu gucken, ob die dann den Ball 3 Sekunden vor Schluss irgendwo hinschmeißen? Was hat Laso da gedacht?
Naja, also über die Teamfouls zuvor kannst du dich natürlich drüber streiten, so insgesamt. Mhm. Also das eigentliche Problem ist halt die Situation, dass 17 Sekunden noch zu spielen sind, 14 logischerweise auf der Shotclock. Mhm. Und dann gibt es nur eine Möglichkeit und die Möglichkeit lautet faulen.
Ja.
Und zwar sofort. Und das war ein ganz großer Fehler von Pablo Laso, wo sich auch jeder in der Halle gewundert hat. Ich habe auch Ergin Ataman gesehen, weil, wie gesagt, ich 1-2 Meter von ihm entfernt war. Und der hat die Hände, er konnte es nicht fassen, dass sie nicht faulen. Also während der Zeit, wo eben Micić was dann, glaube ich, den Ball gedribbelt hatte, hat er sich zu seinen Assistant Coaches umgedreht und hat auch so die Hände so verwundert irgendwie gezeigt, weil sie eben nicht gefoult haben. So, weil er wusste, okay, wenn wir uns jetzt nicht ganz blöd anstellen, dann ist das der Titel.
Ja.
Und es gibt nur eine Möglichkeit, du musst faulen, das hat Real nicht gemacht. Im Endeffekt hätte Anadolu auch den Ball einfach hoch an die Hallendecke werfen können. Ohne irgendwas zu treffen, weil sonst hätte es nochmal Einwurf gegeben, aber an die Halle irgendwo hinzuwerfen, nach oben, und dann wäre das Ding rum gewesen mit Ablauf der Shotclock.
Ja,
von daher riesen Fehlentscheidung, die Real eventuell den Titel gekostet hat.
Ja. Meine Larkin hätte sowas Ähnliches gemacht, sein Dreier aus der Ecke sprang hoch ab vom Ring, hat gefühlt auch nochmal eine Sekunde gekostet, bis der runterkam und dann irgendwo, ja, noch großes Gehaddel um den Ball und dann war die Uhr abgelaufen. Eine Situation, ich habe heute noch mal versucht, mir von Google Translate so ein paar spanische Aussagen übersetzen zu lassen. Also es geht momentan eher darum, wie die Zukunft von Real Madrid oder Barcelona aussieht. Aber über die letzte Szene gibt es nur die Aussage von Laso nach dem Spiel, von wegen, ja, hätte man wohl auch anders machen können. Aber also das war sicherlich eine der größten Böcke, die sich Laso seit langer Zeit geschossen hat. Ne? Das war
Nicht passieren. Nee. Also es darf einfach nicht passieren.
Man darf aber auch, finde ich, auch gar nicht erst in die Situation kommen, um ehrlich zu sein. Also nach der ersten Halbzeit, nach dem, was die ganze Saison über so die Schwächen von Anadolu Efes waren, darfst du nicht in die Lage kommen, dass du überhaupt noch mal, dass dieses Spiel überhaupt noch mal gefährdet ist, um ehrlich zu sein. Also das,
boah, das weiß ich
dieses dritte, offensiv hat Real Madrid abgeschalten in der zweiten Hälfte. Das lag natürlich auch viel an Anadolu Efes, aber ich war schockiert darüber, wie wenig Antworten Real parat hatte. Ich hatte gedacht, dass der Kader tief genug ist, um irgendwo eine Antwort zu finden. Sie haben die ganze zweite Hälfte über nicht gehabt. Und ich finde, dass du eigentlich aus dem, was du im Kader hast, speziell offensiv mehr machen musst in so einem Spiel gegen Anadolu.
Also die Offensive war jetzt die ganze Saison über nicht unbedingt das Prunkstück von Real Madrid. Also da gab es
ja
immer wieder.
Aber besser als das.
Ja, natürlich besser als das. Aber dann ist es vielleicht auch ein Finale und dann kannst du auch wieder sagen, ja, super viel Erfahrung. Mir wurde generell das Spiel so ein bisschen bisschen schlecht geredet insgesamt. Das war natürlich kein basketballerischer Leckerbissen. Also ich glaube auch, Körny, du hattest gemeint, dass es ein schwieriges Spiel war, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, man hat natürlich immer so ein bisschen Erwartungen auch. Ne? Man denkt, Spannung ist das eine, aber es wurde ja, ich meine, 6 von 33 Dreiern bei Real, 6 von 24 bei Anadolu. Thibaut hat uns so ein bisschen stimmungsmäßig das Schlussviertel auch gerettet, weil er einfach, ne, weil das endlich mal eine kleine Geschichte war, die da aufgetaucht ist. Ja. Aber natürlich hätten wir uns ein bisschen mehr noch gewünscht. Also das ist oft, sind ja Finalspiele auch defensiv orientiert. Ja. Es ist, die Mannschaften versuchen Fehler zu vermeiden und verteidigen dann doch noch mal härter als vielleicht in den Wochen zuvor.
Also es war halt ein typisches Finalspiel. Klar, in der Basketball Champions League war es jetzt ein High-Scoring-Finale insgesamt am Ende, aber es waren jetzt sehr wenige Punkte und es war jetzt auch vom offensiv nicht vom Allerfeinsten, aber es war eine unfassbare Intensität, es war eine Physis, natürlich auch geprägt von Nerven, die da eine Rolle gespielt haben, weil es sind wirklich auch einige offene Würfe nicht gefallen. Das heißt, die offensive Qualität hat darunter gelitten. Es war taktisch für mich teilweise auf einem hohen Niveau, gerade defensiv, was sich beide Trainer haben einfallen lassen. Am Ende war es ein enges Finale und ein enges Finale ist, finde ich, am Ende immer besser, auch wenn die Qualität nicht ganz so gut ist wie ein Finale, wo bei einer Mannschaft alles geht und es geht mit plus 20, 30 aus.
Ja. Man muss auch nochmal sagen, also was leider auch in den spanischen Medien nicht so hundertprozentig aufbereitet wurde, diese Fehde zwischen Pablo Laso und Thomas Oertel und Trey Tompkins. Also da ist vor zwei Monaten was passiert. Ja. Wohl, es heißt immer die Nacht von Athen, also bei irgendeinem Auswärtsspiel in der Euroleague, müssen da diverse Spieler über die Stränge geschlagen haben oder muss irgendwas passiert sein. Und daraufhin hat Gershon Yabusele, ich glaube, eine Geldstrafe bekommen und Oertel und Tompkins wurde von Pablo Laso wurde gesagt, die spielen nicht mehr für uns.
Ja.
Jetzt hast du natürlich das Problem gehabt im Finale, dass sich Nigel Williams-Goss, der Point Guard, verletzt hat im Halbfinale und sozusagen
eine schlechte Saison hatte.
Ja. Und Oertel ist
so wie du es mal hier im Podcast formuliert hast, Körny, der ist doch nix.
Ja, der.
Also du hast gesagt, Nigel Williams-Goss, der ist doch nix.
Naja. Im Viertelfinale hat er ganz ordentlich dann gespielt. Aber Real hat insgesamt natürlich schon ohne Point Guard im Endeffekt.
Ja.
Also Sergio Llull, klar. Aber was der für eine Saison gespielt hat, haben wir auch gesehen. Hat natürlich dann trotzdem im Final Four seine Qualitäten gezeigt. Trey Tompkins war am Tag vor dem Finale in der Stadt unterwegs und hat ein unglaubliches Eis gegessen. Ich habe selten so ein großes Eis gesehen.
Okay.
Also der war generell nicht so in Finalstimmung oder hat es halt auf eine andere Art und Weise zelebriert zusammen mit Anthony Randall.
Ja, und Laso hätte mal über seinen Schatten springen können und sagen, komm, Oertel. Aber
ja, hat er nicht gemacht. Das ist ja sowieso der komischste Aspekt an all dem, dass man Thomas Oertel speziell, also Trey Tompkins war, glaube ich, ein bisschen klarer ausgeschlossen.
Ja.
Aber dass man mit Thomas Oertel immer noch so geflirtet hat. Der saß ja auch immer neben der Bank und es gab irgendein Spiel in den Playoffs in der Serie gegen Maccabi, wo Oertel auch im Trikot da saß und dann waren alle so, ja, der nächste Woche könnte der vielleicht wieder
dabei sein. Laso wurde auf der PK nach dem Halbfinale gefragt, ist Oertel eine Option für Samstag und er hat gesagt, ja.
Ja, also zu Oertel, weil wir saßen zu Beginn des Finals, wir mussten dann die Seiten tauschen.
Ach komm, warum? Ist egal, erzähl ruhig weiter.
Da saßen wir noch auf den gleichen Plätzen auf der anderen Seite eben bei der Realbank und da war Oertel total involviert in die ganze Geschichte. Also der war super into it, hat mitgefiebert hat wirklich gewirkt wie ein ganz fester Bestandteil dieser Mannschaft, der er natürlich sportlich sehr hätte helfen können mit seiner Gefahr im Pick and Roll. Und am Ende lief es halt sehr, sehr viel auf, also es wurde halt wahnsinnig viel geswitcht. Und am Ende lief es halt sehr, sehr viel auf 1 gegen 1 Aktionen der Guards, der Starken gegen die Bigs hinaus.
Ja, also es werden sich bei Real so ein paar Dinge verändern. Also ist wohl schon sicher die Rückkehr von Sergio Rodriguez auf besonderen Wunsch von Vereinspräsident Florentino Perez. Also kriegt er nochmal einen 1+1-Vertrag. Dann hat man irgendwie im Laufe der Saison wohl schon versucht, JC Carroll auf seiner Farm in Utah davon zu überreden, jetzt ist mal Schluss mit dem Kühezüchten, komm mal zurück und schmeiß ein paar Dreier rein. Der wollte aber nicht. Das heißt, sie suchen gerade noch einen Schützen und man ist wohl dran an Pierre Henry, der bei Fenerbahce eine mittelprächtige Saison gespielt hat.
Ich weiß jetzt, um ehrlich zu sein, auch nicht, ob J.C. Carroll das hier rumgezogen hätte.
Ja, also man muss auch mal, ich wundere mich, Rodriguez ist jetzt 36, J.C. Carroll ist, glaube ich, 92, also man muss auch irgendwie mal an jüngere Spieler denken.
Naja, also also erstmal hat Real eine unglaubliche Saison gespielt hinten raus. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, wenn ich die zwischendrin gegen Panathinaikos oder Kaunas gesehen habe. Absoluter Wahnsinn für mich, dass die so weit gekommen sind, wenn man die Leistung da während der Saison so ein bisschen beobachtet hatte. Mhm. Die Saison ist für Real am Ende, auch wenn sie mit einem das Finale verlieren, finde ich ein Erfolg. Also wie die das Ding rumgedreht haben, wie die Barca im Halbfinale geschlagen haben, ist für mich sensationell. Nur ihr sprecht es richtig an, am Ende ist da eine unglaublich alte Mannschaft beisammen. Kontinuität war da immer ein großer Faktor, warum es eben lief und war es auch dieses Jahr wieder. Aber irgendwann musst du eben den Umbruch einleiten. Und gefühlt wird so langsam Zeit, ja, dass der Umbruch eben ansteht.
Problem bei Real war ja in den letzten Jahren auch, dass diese ganzen jungen Spieler zu gut waren und direkt in die NBA gegangen sind. Ne? Ja. Also Doncic vor allen Dingen, aber auch Usman Garuba letzte Saison. Jetzt ist der jüngere Garuba-Bruder, der wahrscheinlich auch in die NBA gehen wird. Das ist schon dann so ein Moment, wo du zu gute Jugendspieler hast, auch wenn das vielleicht gar nicht möglich sein sollte. Ja. Aber die verlieren halt auch jedes Jahr ihre jüngsten Spieler immer an die NBA. Ja.
Wir reden die ganze Zeit über Real Madrid. Jetzt müssen wir ganz kurz noch über den alten und neuen Champion reden bei Anadolu Efes Istanbul. Den hatte ja auch nicht so jeder auf der Matte, dass die am Ende da wieder gewinnen werden, weil wir hatten da auch das Thema, die sind eigentlich zu alt und die sind, was trinkst du da eigentlich gerade, Birdie? Es riecht doch irgendwie das mit irgendwas mit Eiswürfeln.
Nee.
Es ist einfach nur die aufgefangenen Tränen von Spiel 3 heute Nacht.
Ja, okay. Jetzt geht's weiter.
also Anadolu, das ist, ja, Micic und, jetzt bin ich hier im Dallas-Wahn, Micic und Larkin waren so ein bisschen die einzigen in der ersten Hälfte, dann kam Pleiss noch als dritter Faktor hinzu. Im Schlussviertel sind die sind verdient Champion geworden, weil, beend doch mal diesen Satz, bitte.
Weil sie am Ende sowohl im Halbfinale als auch im Finale Lösungen gefunden haben, das Spiel zu gewinnen. Trotz ich finde, Anadolu hat auch im Final Four nicht den besten Basketball gezeigt. Mhm. War, finde ich, weit davon entfernt, über Großteile der gesamten Saison von ihrem Basketball, den sie gespielt haben zuvor, also im Jahr zuvor, wo sie Champion geworden sind. Und trotzdem, ich glaube, auch das zeichnet einen Champion dann aus, eben im entscheidenden Moment Lösung zu finden. Klar, die Lösung im Halbfinale war Micic, der eben den irren Dreier dann trifft, der die individuelle Klasse hat. Aber auch da ist man ruhig geblieben, als man dann gegen Real auch mal ein bisschen höher hinten lag, hat sich zurückgekämpft, jetzt mal beiseite, wie viel das eben zugelassen wurde von Real und wie viel Anadolu das war. Anadolu hat es aber geschafft, in den Playoffs, beziehungsweise Viertelfinale und Final Four, ja, einfach die Defensive auf ein anderes Niveau zu hieven, was, glaube ich, viele nicht erwartet hätten, weil in der regulären Saison war die Verteidigung echt crap und zwar wirklich crap. Und das war jetzt in den Playoffs schon beeindruckend gut, vor allem die Steigerung eben beeindruckend.
Ja. Ja, das ist der Unterschied schlechthin. Die Offensive ist im Regelfall gut, eine der besten in der Euroleague. Defense war das ganze Jahr über das Problem. Da hat auch viel damit zu tun, was du vorhin schon angesprochen hast, dass Roddy Bobois erstens nicht mehr der Spieler ist, wenn er auf dem Parkett steht. Und er stand eben auch sehr wenig auf dem Parkett. War letztes Jahr für mich noch der beste Guard-Verteidiger im Team. Kronoslav Simon ist auch wichtig für dieses Defensivsystem. Ist verletzt, lang verletzt gewesen, jetzt bis zum Ende der Saison raus. Das ist dann vielleicht doch nicht anders zu erklären als Heart of the Champion. Ich meine, Brian Dunstan kommt dann irgendwie im Halbfinale raus und spielt noch mal so, als wie wenn es vor 8 Jahren wäre ungefähr, speziell am defensiven Ende. Elijah Bryant gibt ihnen im Halbfinale so die Performance des Jahres, um dann im Finale gar nichts, zumindest was das Scoring angeht, mehr beitragen zu können. Aber irgendwie finden sie immer einen Weg.
Und wenn diese Ruhe, die diese Bank auch ausgestrahlt hat, irgendwie immer im Gefühl und im Bewusstsein der eigenen Stärke, also das hast du wirklich gespürt, die immer gesagt haben, Jungs, wir bleiben ruhig. Wir wissen, dass wir das drehen können. Wir sind stark genug. auch Krunoslav Simon und vor allem Doğuş Balbay, der direkt hinter uns saß, der Kapitän von Anadolu Efes zusammen mit Brian Dunstan.
Du meinst, Doğuş Balbay hat einen schlechteren Blick auf das Feld als du?
Das habe ich jetzt noch nicht gesagt, aber so könnte man es interpretieren. auch der immer wieder beruhigend eingewirkt auf die gesamte Mannschaft, die ist sich einfach ihrer Stärke bewusst gewesen, die sich natürlich dann auch gesteigert hat durch den 3-1-Erfolg gegen Milan. Was ein 3-1-Erfolg, oder? Im Viertelfinale. Mhm. Und
genau.
Und durch den Halbfinalsieg gegen Olympiakos. Aber noch zwei Sachen. Erstens, die Fans von Olympiakos sind das Geilste, was ich fantechnisch je gesehen habe. Und ich war schon das ein oder andere Mal im Signal Iduna Park. Ist eine andere Sportart, aber...
Ich dachte, du sagst im Audi Dome.
Ja, genau, ja. Und das ist unfassbar gewesen, wie frenetisch diese Tausenden von Olympiakos-Fans die eigene Mannschaft unterstützt haben, selbst im Spiel um Platz 3. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, auf jeden Fall mal zu Olympiakos gegen Panathinaikos zu gehen, weil das dann natürlich nochmal was anderes. Und wie unglaublich Tibor Pleiss geliebt wird von den Anadolu Efes-Anhängern. Das ist übrigens auch ein großer Unterschied, der hat ja letztes Jahr die Verletzungsprobleme. Ja. Dieses Jahr war er richtig fit hinten raus, hat eine sensationelle zweite Halbzeit gespielt. Ich glaube, 17 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht.
Auch für dich nochmal als Info, Birdie. Ja, für dich als Info. Wir müssen die Leitung freimachen, wenn er anruft. Also ich habe, es gibt für ihn keinen Termin. Das heißt, wir würden dich rausschmeißen, wenn er jetzt gleich durchklingelt.
Ja.
Ist dann das leider. Ist
vollkommen zu Recht. Also er auch hätte MVP werden können. Und wie unglaublich er gefeiert wurde, geliebt wird von diesen Anadolu-Fans. Wie auch unglaublich populär er innerhalb dieser Mannschaft wirkt. Das war schon sehr, sehr schön zu sehen. Er muss mit zur EM
und ja, für ihn kann es, glaube ich, keinen besseren Zeitpunkt geben, als so ein Spiel abzuliefern. Sein Vertrag läuft auch noch aus.
Genau. Ja.
Also das war natürlich nochmal perfekter Zeitpunkt, um zu zeigen, hier, so geht's. Auch bei Anadolu wird es sicherlich die ein oder andere Veränderung geben. Alterstechnisch ja sowieso eine Mannschaft, die am oberen Ende angesiedelt ist. Und das Dauerthema ist natürlich immer wieder Micić. Geht er in die NBA oder nicht? Er ist einer der drei Topverdiener in der Euroleague. So Pi mal Daumen, so 3 Mio im Jahr macht der netto. Passt der in die NBA oder soll man dem sagen, bleib doch hier und spiel deinen europäischen Basketball und die 2-3 Millionen, die du drüben mehr verdienst, die...
Der passt in die NBA.
Ja?
Der passt in die, ja. Vom Spielertyp her, finde ich, prädestiniert sogar für die NBA.
Okay.
Weiß nicht, wie ihr es seht. Also ich.
Ja, absolut. Also das ist der Typ von Point Guard, der gesucht wird in der NBA.
Ja, also gibt ja immer mehr auch die Richtung in der NBA, dass die Spieler größer werden auf der Einser-Position oder dass nach solchen Spielern gesucht wird. Und Micić passt da natürlich hervorragend rein. Die Serben dominieren
im
Basketball. Jokic MVP in der NBA, Micić in der Euroleague.
Ja, stimmt.
Das Einzige, was nicht ganz passt, was dem so ein bisschen im Weg steht, aber das kann sich natürlich auch schnell verändern, ist, dass die Draftrechte aktuell den Oklahoma City Thunder gehören.
Ja.
Ich weiß nicht, inwiefern die interessiert daran sind, jetzt Micić zu nehmen.
Gibt's ja auch
statt die 400 jungen Spieler, die da haben. Ja.
Ja, das werden wir abwarten. Dafür ist der Sommer dann einfach lang genug. Sagen Dankeschön.
Gerne.
Für deine exklusiven Einblicke in dein Wochenende. Ja, das ist halt schon, das macht schon Spaß. Das ist sicherlich ein absolutes Highlight. Das nächste Highlight steht dann im September an, wo man hoffentlich vergleichbare Stimmung sehen wird bei der Basketball-Europameisterschaft. Ja. Wir werden sehen. Gut, dann gute Zeit und wir hören uns.
Bis dann. Ciao, ciao. Danke
Cheers.
Euch. Ciao.
Ja. Übrigens auch ganz interessant, Körny, fand ich. Ich habe tatsächlich zufällig auf den Euroleague-Podcast reingeklickt, wo die Halbfinalspiele auseinandergenommen haben, auch taktisch analysiert und so, Joe Aloukas. Und weißt du, wer da, die hatten ein Panel, das war eine Journalistin aus Griechenland, dann noch irgendein ehemaliger Spieler, dessen Namen ich am Anfang nicht mitbekommen habe und dann wusste ich den ganzen Podcast über nicht, wer das war, sorry. Und Andrea Trinchieri.
Ah.
Der wirklich 1,5 Stunden lang in diesem Podcast da geduldig gesessen ist und seine Analyse abgegeben hat. Und ich war so, oh, krass, das ist interessant.
Das ist in jedem Fall interessant, ja. Ich habe mir ja überlegt, dass wir ihn auch mal hier hören wollen, aber ich will ihn unbedingt auf Deutsch hören. Das ist das große Ziel, was wir noch haben hier bei der Abteilung Basketball. Das macht einfach, dann doch mehr Sinn. Schauen wir mal, ob wir da irgendwann zum Ziel kommen. So, jetzt haben wir folgende Situation, Basti. Wir haben jetzt alles erledigt in dem Sinne, aber der Champion ist noch nicht da gewesen. Es hat noch nicht am Telefon geklingelt, es hat noch nicht Tibor Pleiss sich gemeldet. Jetzt könnte ich dich ein Stündchen ins Bett schicken oder zwei. Und
ich brauche mehr als ein, zwei Stündchen. So
viel kann ich da müssen sagen. Wir mal sehen.
Wenn ich jetzt ins Bett gehe, Körni, dann komme ich vor 17 Uhr da nicht mehr raus. Aber
dann ist ja der ganze Biorhythmus im Arsch.
Ja, der ist seit Anfang der Saison im Arsch. Also das ändert jetzt auch nichts mehr.
Weil wenn du um 17 Uhr aufstehst, wann gehst du dann wieder ins Bett? Um 2 Uhr nachts, das ist ja Quatsch.
Ja, kann ich nichts machen.
Du kannst da nichts machen.
Nee.
Ja, wir machen jetzt hier mal eine Verschnaufpause. Und nach der Verschnaufpause verraten wir, wie es weitergeht. Also wir haben uns dann relativ schnell entschieden, Basti geht ins Bett und schläft, denn das ist einfach noch eine zu große Zeitspanne gewesen, bis jetzt zu dem Moment, wo er in der Leitung ist. Tibor Pleiss, der Champion, da ist er.
Da ist er.
Der Champion ist schon wieder da.
Der Champion, schon wieder Champion, ne? Ey, man könnte sich dran gewöhnen. Ne?
Das ist ja ein Wahnsinn. Also Aufnahme läuft schon, Tibor. Ich habe meinen Spätzl Basti ins Bett geschickt, weil der einfach seit 27 Stunden wach ist und vergangene Nacht noch Dallas kommentiert hat.
Ja, da muss ich sagen, da sind wir nicht weit von entfernt. Ja,
okay, also okay, ich habe auch gehört, du bist gerade erst aufgestanden. Wie war denn, war noch eine Feiernacht von Sonntag auf Montag angebracht?
Ja, wir sind gestern gelandet, hatten eine ganz kleine Pause gehabt, glaube ich, von einer Stunde oder anderthalb Stunden und sind dann noch, haben uns noch zusammen getroffen mit Staff und Familien und Freunden und alle durften kommen und haben halt nochmal zusammengesessen. Haben wir nochmal einen unserer, gestern gab es auch noch einen bisschen traurigeren Beweggrund, dass einer unserer Spieler sich vom Basketball verabschiedet hat.
Oh.
Kronislaw Simon, und das hat das alles so für eine Zeit, für eine Sekunde gedämpft, aber dann gab es natürlich auch, haben wir auch den Hut vor ihm gezogen für seine großartige Karriere, aber es ist schon, ja, wie so ein Familienmitglied, was jetzt sagt, so okay, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück.
Okay, ja, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Natürlich erstmal von uns allen ein Wahnsinnsglückwunsch, Tibor. Wir waren so begeistert im Schlussviertel, denn da war endlich mal noch eine Geschichte zu erzählen. Wir wussten teilweise gar nicht genau, woran wir sind mit diesem Spiel am Samstag. Das war ja ein Gefeite und ein, ja, auch ein kleines Fehlwurf-Festival. Und dann kommt plötzlich Tibor daher und macht die Sache klar. Wie hast du das Spiel überhaupt erlebt?
Es ist schwer, das irgendwie zu beschreiben jetzt so im Nachhinein, weil ich das immer noch nicht wirklich realisieren kann und mir es auch manchmal schwerfällt, mich so an die eine oder andere Situation zu erinnern. Ich habe mir auch schon, gestern mit meiner Familie gesprochen. Wir haben beschlossen, dass wir uns das Spiel im Sommer nochmal zusammen anschauen, um nochmal zu realisieren, was da eigentlich passiert ist.
Ja.
Nee, also ich habe jetzt einfach genau, was du eigentlich auch schon gesagt hattest. Wir beide Teams haben ziemlich viel daneben geworfen gestern. Vorgestern war es.
Man kommt schon mal durcheinander, wenn der Biorhythmus ein bisschen.
Wirklich. Und ja. Ich muss bereit sein für morgen. Morgen geht die Saison schon wieder weiter.
Ja.
Es
ging ja los, das Spiel. Am Anfang hatten wir das Gefühl, nur Tavares. Tavares hier, Offensive Rebound, Tavares da. Was war da dein Eindruck, wie, dass der da irgendwie im ersten Viertel schon 10 Punkte, 7 Rebounds, 5 Offensive Rebounds, hat euch das irgendwie Sorgen bereitet?
Sorgen nicht, aber war definitiv ein Problemfall, um den wir uns erstmal kümmern mussten. weil Tavares einfach, ich kenne ihn ja jetzt schon seit einigen Jahren, wenn er gut positioniert ist unter dem Korb, ist er halt wirklich sehr, sehr schwer zu stoppen. Bringt halt seine Größe mit. Ich komme jetzt auch schon mit 2,18 da an, aber er ist dann doch nochmal ein Stückchen größer und hat längere Arme als ich. War einfach sehr, sehr schwer zu stoppen. In der zweiten Hälfte haben wir dann sehr, sehr gut unter Kontrolle bekommen, dass er dann auch nachher gar nicht mehr auf den Platz gekommen ist. Mhm. Indem wir halt, wenn er den Ball unten bekommen hat, dass wir da mehr, also physischer dran gegangen sind, dass wir uns auch gegenseitig geholfen haben, dass wir manchmal auch, wenn er den Ball bekommen hatte, dann auch für eine Sekunde mal gedoppelt hatten. Das hat ihm dann nicht so gut gefallen. Und ja, haben ihn dann halt auch unter Kontrolle bekommen.
Man konnte die Schützen von Real auch ganz gut draußen stehen lassen, weil die haben ja einfach gar nichts getroffen. Ne? Das war vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, dass man sich da nicht unbedingt bei der Quote fürchten musste vor so einem großen Dreierregen.
Nee, aber darüber habe ich mich sehr gefreut. Genau so aussah. Nee, also wir haben am Ende mit Madrid das halt nie unterschätzen. Mhm. Das ist das gleiche Team seit vielen, vielen Jahren. Die spielen zusammen, haben sehr, sehr viel Erfahrung. Das sind Spiele, die auch sehr, sehr schnell heiß laufen können. Also klar haben sie da verloren, aber das hätte auch von einer Sekunde zur anderen sich wieder ändern können. Und dann hätte vielleicht Lull auch den einen oder anderen wieder von draußen reingeballert. Also da haben wir echt Glück gehabt und waren aber auch relativ gut in der Verteidigung der Werfer. Wir haben sehr hoch gestanden, haben den keine einfachen Würfe zugelassen. Das haben wir ganz gut unter Kontrolle bekommen.
So der Gesamteindruck vor den Playoffs insgesamt, also noch vor dem Viertelfinale, war ja okay, Anadolu gegen Mailand. es gab den ein oder anderen Experten, der gesagt hat, bin gar nicht sicher, ob ich da Anadolu große Chancen zugeben möchte. Wie ist es bei euch in der Mannschaft angekommen, dass ihr vielleicht, ja nicht die Underdogs, keine Mannschaft ist ja ein Underdog, oder erst recht nicht der Titelverteidiger, aber dass man vielleicht doch nicht so mit euch gerechnet hat?
Ich muss sagen, so im Team haben wir das nicht wirklich mitbekommen. Wir haben versucht, uns auf uns zu konzentrieren, jetzt nicht irgendwie auf Stimmen von außerhalb. Klar, unsere Saison war nicht so blumig wie jetzt vielleicht eine Saison davor. Haben uns sehr, sehr schwer getan am Anfang. Am Ende haben wir uns dann ein bisschen gefangen, haben auch wichtige Spiele gewonnen, auch mal in der letzten Sekunde. Das hat sehr, sehr gut getan. Aber genau, ich glaube, viele haben uns nicht zugetraut, dass wir es ins Final Four schaffen würden oder vielleicht sogar am Anfang überhaupt in die Playoffs. Ja. Das haben wir dann nachher dann nochmal bewiesen. Und ja, die erste Playoff-Runde, das war gegen den besten Verteidiger der Liga, gegen Milano. Ja. Genau, und bei uns, wir waren halt das, ich glaube, sogar einer der besten Offensive-Teams, die eigentlich immer sehr, sehr gut scoren auch. War eine sehr, sehr interessante Konstellation. Und dass wir es dann halt wirklich da so wuppen. Ich habe nicht dran gezweifelt, muss ich sagen. Dadurch, dass ich sehr, sehr viel Vertrauen habe in meine Mitspieler, in meine Familie. Und wir haben die beste Verteidigung der ganzen Saison, vielleicht sogar der letzten paar Jahre gespielt in den Playoffs. Und haben halt auch gezeigt, dass wir uns dann noch steigern können.
Ja, genau. Und so vor allem auch im Finale mit der wirklich guten Verteidigung. Wie ist das dann im Schlussviertel abgelaufen? Also Dennis Wucherer und ich, die das Spiel begleitet haben, wir haben so zur Halbzeit gesagt, okay, Larkin und Micic, glaube ich, kombiniert 23 von 27 Punkten, sowas in dem Dreh. Da muss noch irgendwo der dritte Mann kommen, wie immer der auch heißen mag. Der hieß dann am Ende Tibor Pleiss im Schlussviertel. Wie hat sich das aus deiner Sicht entwickelt? Warum warst du plötzlich zur Stelle?
Ja, die haben das gegnerische Team hat es eigentlich ähnlich gemacht, was wir auch versucht haben zu tun. Wir haben versucht, die Werfer aus dem Spiel zu nehmen. Und da hat man auch dann oft gesehen, dass wenn Micic halt zum Korb gegangen ist, dass nicht nur einer, zwei, sondern manchmal sogar drei Spieler auf ihn zugestürzt sind, um ihn halt davon abzuhalten, halt einen einfachen Korbleger zu machen. Ja, und dann war ich halt offen, hab den Ball bekommen und hab den Ball in den Korb geworfen. So einfach kann Basketball sein.
Ja, und auch dann den Game-Winner zum 58-55. Also es gibt ja wirklich tolle emotionale Bilder von dir. Dann gab es diese Schlusssequenz, diese letzten 44 Sekunden, die, ja, also sowas haben wir eigentlich selten gesehen. Wie habt ihr das wahrgenommen, 44 Sekunden vor Schluss? Ihr führt mit einem und bekommt den Ball. Real hat noch zwei Fouls zu geben und am Ende irgendwie entscheiden die sich auch nicht zu foulen, nachdem sie die Team-Foul-Grenze erreicht hatten. Habt ihr darüber nochmal gesprochen irgendwann jetzt in den letzten zwei Tagen oder wie habt ihr das wahrgenommen, diese letzte Spielminute?
Ja, das haben viele Freunde und auch Familienmitglieder mir halt, auch Fans mir geschrieben, haben gesagt, so, warum hat er denn nicht gefoult? Warum hat er denn nicht das Foul zugelassen? Das war ja auch, glaube ich, eine wichtige Frage halt in der Pressekonferenz zu Pablo Lasso. Ich erinnere mich halt, ich war relativ nah bei seiner Bank, dass er halt gerufen hatte, so, ey, wenn ihr jetzt gute Verteidigung macht und sowas, wir den Rebound bekommen, dann haben wir noch 4 Sekunden. Weißt du, das kriegen wir hin. Irgendwie sowas in der Richtung hat er gesagt. Also, ey, we just have like 4 seconds left, it's enough. Aber dafür hätten sie natürlich dann auch den Rebound bekommen müssen,
ja, also,
wo wir sie halt dann vorgehindert haben.
Es wären noch nicht mal 4 Sekunden, es wären eher Richtung 3 vielleicht noch weniger gewesen. Ne? Also wenn du am Ende lag in der Ball, ist hoch abgesprungen vom Ring, das kostet auch noch mal Zeit. Also, ja, eine ganz irre Geschichte, Tibor, du bist.
Und der hätte auch noch reingehen können.
Ne? Und der hätte noch reingehen können. Also, irgendwie eine kuriose Geschichte. Auch wurscht am Ende des Tages. Du hast es wieder geschafft, Tibor. Du bist schon wieder EuroLeague-Champion.
Ja, ist verrückt. Ich hab's noch nicht, wirklich, ich hab's echt noch nicht realisiert. Ich stacke immer noch so ein bisschen in diesen letzten, was du gerade gesagt hast, 3 Sekunden fest. Also, ich erinnere mich noch an den Wurf, weil ich da stand ja direkt auf der gegenüberliegenden Seite von Shane. Sehe, wie halt der Ball hochgeht. Ich bin immer noch in diesem Moment, weil ich habe immer das Gefühl noch, dass mir gleich jemand sagt, so, ey, du hast nur geträumt. Ach, gleich so beginnt die zweite Halbzeit. Irgendwie sowas.
Hast du nicht den Offensiv-Rebound mitbekommen von, nicht den Offensiv-Rebound, den Defensiv-Rebound von Real und dann den 3-Punkte-Wurf aus der eigenen Hälfte? Nee, es war kein Traum, Tibor. Du hast tatsächlich schon wieder dieses Ding gewonnen und jetzt ja auch noch zu einem, muss man sagen, also hast du natürlich bestimmt im Vorfeld überlegt, dein Vertrag läuft aus. Das war ja sozusagen jetzt auch noch hier dein Bewerbungsvideo.
Ja, obwohl ich das mal ein bisschen rumschicken.
Also du hast gerade schon gesagt, deine Familie und betroffene Gesichter als Kronoslav Simon, der ist jetzt 36, seinen Rücktritt erklärt hat. Also du kannst dir auch gut vorstellen, da zu bleiben. Aber wenn wir uns mal die Schlüsselspieler anschauen, ein Micic auf dem Sprung zur NBA, Singleton 32, Beaubois hat jetzt auch nicht mehr den Eindruck gemacht, als wäre er der fitteste Mensch der Welt, Normand 33, Dunstan 36, so ein kleiner Umbruch könnte anstehen, oder?
Ja, aber auch noch dazu jetzt mit Kronislav Simon, ich kann mir halt gut vorstellen, wir waren alle sehr, sehr betroffen, ich habe auch das Gefühl, dass viele halt auch so ein bisschen, na, wie man auf gut Deutsch sagt, die Pippi fast in die Augen hatte.
Oh, okay.
Also ein paar, zum Beispiel, ich glaube, der Trainer auch. Also das Ding ist halt, du musst dir mal vorstellen, dass viele unserer Spiele, was du ja schon angesprochen hast, relativ alt sind. Das bedeutet, dieser Moment, dieses sich vom Sport zurückziehen, das hat man jetzt auch dieses Jahr bei Per Günther zum Beispiel gesehen. Mhm. Ja, man realisiert einfach selber, dass dieser Moment, wo man das selber irgendwann mal sagen muss, sich von dieser tollen Sportart zu verabschieden, gar nicht mehr so in weiter Ferne ist. Und ich glaube, das hat halt viele Spieler halt dann auch umso mehr gerührt, dass man halt einfach sagt, so, ja, hier ein guter Mitspieler, der halt parallel zu einem manchmal auch in anderen Teams gespielt hat, der sagt jetzt, dieser großartige Spieler sagt jetzt goodbye und konzentriert sich jetzt erstmal auf Familie und seine weitere Zukunft. Hm. Das ist schon emotional. Was war jetzt nochmal deine Frage? Jetzt
dass ja irgendwie doch ein Umbruch ansteht, aber den man selber, du hast ja gerade schon sehr emotional geschildert, dass das mit Simon euch allen nahegegangen ist, also vielleicht so ein bisschen eingeleitet wurde. Wird das deine Entscheidung in irgendeiner Form beeinflussen? Also wenn jetzt um dich herum plötzlich nur noch neue sind oder gehst du jetzt erstmal, wartest du erstmal ab und guckst, wer sich meldet oder welche Faktoren sind für dich wichtig?
Genau, also erstmal, das ist ja gar nicht meine Aufgabe jetzt oder mein Job, sich jetzt darum zu kümmern. Ich habe meinen Job jetzt getan. Mhm. Jetzt kann der Agent den Rest machen oder auch halt die Teams, die Interesse haben. Ich gehe sehr, sehr entspannt an. Das Ding ist auch, dass wir morgen schon geht unsere türkische Liga weiter. Das bedeutet, ich muss mich jetzt irgendwie ein bisschen zusammenreißen und mich nochmal auf diesen letzten Teil konzentrieren. Aber wäre doch schön, wenn man das auch jetzt nochmal wie letztes Jahr auch noch mit einer Meisterschaft gewinnen könnte.
1-1 in der Playoff-Serie steht es gegen Kasiak.
Richtig, richtig. Und morgen geht's los und ich hoffe, dass einfach alle sich für dieses eine Spiel jetzt nochmal so ein bisschen zusammenreißen, weil ich glaube, danach, das kriegen wir dann schon wieder hin, dass wir da alle wieder in Form sind. Aber es waren jetzt schon ein Freudentaumel jetzt in den letzten anderthalb Tagen. Mhm. Das bedeutet, jetzt heute haben wir nochmal ein leichtes Training nachher und dann steht jetzt, wie gesagt, der Fokus auch jetzt erstmal auf der restlichen Saison und was daneben passiert, hinter den Kulissen, da versuche ich mich auch so ein bisschen rauszuhalten. Das habe ich in den letzten Jahren gemacht. Die Agenten reden, die General Manager reden untereinander und ich bin dann mal gespannt, was dann nachher auf der Liste steht.
Wir haben es auch während des Spiels einmal gesagt, du hast es uns ja auch schon mal erklärt, je weniger du dich auch mit so Dingen beschäftigst, du bist einfach auch so gut geworden, weil du vielleicht ein bisschen lockerer zwischen den Ohren bist. Ne? Also du hast einfach da viel weniger Zeug, was rumfliegt in deinem Kopf, sondern du bist entspannter. Als vielleicht noch vor 10 Jahren oder so.
Das kommt, das kann ich nur an jeden Jugendspieler weitergeben, das kommt mit den Jahren, mit der Erfahrung. Mhm. Am Ende, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich noch zur Bamberger Zeiten über viele Situationen nachgedacht habe, wie ich mich manchmal nach verlorenen Spieltagen gefühlt habe oder auch nach Siegen. Heutzutage lasse ich das manchmal gar nicht so mehr an mich herangehen. Ich bin dann relativ entspannt. Ich denke da gar nicht mehr am nächsten Tag. Abends denkt man noch über das Spiel nach. Am nächsten Tag konzentriert man sich schon wieder auf das Kommende. Und ja, das hilft auf jeden Fall.
Ja, dann, also das ist, wird noch, letztes Jahr war es ja genauso, ne? Du hattest man braucht eine Zeit, um es so zu realisieren, was da passiert und was, was da gerade abgelaufen ist.
Das letztjährige Spiel muss ich mir auch nochmal anschauen. Das habe ich auch noch nicht realisiert.
Ja, wo du da an der Seite standst, zweite Hälfte, du hattest ja eine Wadenverletzung plötzlich, ne? Und konntest dann nur von der Seite zugucken. Und jetzt steht ja noch ein Highlight an, schon wieder in Köln in diesem Jahr. Wir müssen es noch einmal streifen. Mhm. Wir wissen, also heute in den Zeitungen steht, dass Tibor Pleiss eigentlich Nationalmannschaft spielen muss. Wir wissen, mit Gordy Herbert gibt es auch Kontakt. Also du bist bereit für die nächste Trophäe dann im September, kann man das so sagen?
Also müssen tue ich gar nicht, sondern müssen tue ich wirklich gar nicht. Nee. Jetzt vor allem nicht nach dieser tollen Karriere. Das ist auch noch so eine Sache, also wirklich, ich kann es mir gut vorstellen, sehr, sehr gut vorstellen, aber das steht jetzt noch nicht an. Mhm. Ich glaube, da werde ich mich drauf fokussieren, wenn die Saison zu Ende ist, sondern für mich jetzt wirklich jetzt nochmal türkische Liga. Das ist jetzt das nächste große Highlight, was uns noch bevorsteht. Wenn wir das schaffen könnten, wäre wirklich toll. Und dann gucke ich, wie es der Gesundheit geht, wie es dem Körper geht.
Urlaub muss ja auch mal sein. Also ein bisschen Urlaub muss ja auch mal sein, oder?
Oh, ja, in den letzten Jahren, ne, das haben wir ja alle mitbekommen, war es nicht so möglich.
Genau.
Der Körper braucht Ruhe. Also man merkt wirklich nach so einer, jetzt vor allem jetzt mit diesem EuroLeague-System, was jetzt die letzten paar Jahre gespielt ist, wo man dann manchmal 80 Spiele spielt in der Saison, mit türkischen Ligaspielen eingeschlossen. Das geht schon auf den Körper und ich bin zwar noch ein Jungspund, aber ich merke schon, dass ich halt ab und zu auch mal eine kleine Pause brauche. Darum genau. Urlaub, aufatmen, Freunde mal in den Arm nehmen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen anstoßen nach dieser geilen Saison.
Ja.
Und aber steht auf jeden Fall auf der Agenda und genau, aber auch den Körper mal ein bisschen Ruhe
geben. Ein paar Wochen Auszeit für Körper und Geist, absolut unabdingbar, muss sein. Richtig. Ja, Tibor, also ich würde natürlich am liebsten stundenlang mit dir über alles Mögliche reden, aber ich weiß, dass du noch einen straffen Terminplan hast, dass du noch zum Training musst, dass vielleicht auch das Telefon schon wieder klingeln wird gleich mit, das ist ja noch eine Sache, die uns aufgefallen ist, ganz nah an eurer Bank saß unser Experte Alex Vogel, der privat vor Ort war. Und der hat gesagt, du glaubst gar nicht, wie sehr die Anadolu-Fans den Tibor lieben. Also natürlich auch, weil du denen das Spiel gewonnen hast. Aber hast du schon so ein bisschen Rückmeldung auch bekommen von Anadolu-Fans oder von irgendwelchen, ich weiß nicht, wie gut dein Türkisch schon ist, liest du dann türkische Zeitungen und ist überall dein Bild drauf? Hast du schon so eine Rückmeldung, wie das angekommen ist alles?
Nee, Zeitung lese ich gar nicht, aber ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Also die kann ich kaum zählen. Es sind sehr, sehr viele emotionale Nachrichten an mich herangetragen worden, als auch über die Social-Media-Kanäle. Ich glaube einfach, dass die, das ist ähnlich wie so jetzt, die letzten 4 Jahre hatten wir das gleiche Team, aber auch die Fans sind so Teil der Familie. Also die haben mitgefiebert, haben uns durch Höhen und Tiefen getragen. Hatten auch keine einfache Zeit, glaube ich, mit uns manchmal, wenn wir dann mal ein schlechtes Spiel hatten. Und für die war das, ich glaube, auch umso emotionaler, dass sie jetzt auch die Möglichkeit hatten, dabei zu sein. Also letztes Jahr, ne?
Ja.
Ich spreche da ja zu jemandem, der es geschafft hat, in der Halle zu sein.
Ja, ne? Genau, aber viel mehr waren da nicht.
Sehr wenigen.
Das stimmt.
Genau, viel mehr waren da nicht. Das bedeutet, dieses Jahr war es halt umso schöner, dass halt auch welche dabei waren, damit uns direkt feiern konnten. Mhm. Also auch nachher im Hotel waren einige Fans da. Wir haben vom gleichen Buffet dann auch gegessen. Es waren einfach eine sehr, die Fans von Anadolu FC, da ist halt eine sehr familiäre Atmosphäre. Das bedeutet, wir haben uns alle das Essen geteilt und zusammen nochmal gefeiert, sind am Flughafen empfangen worden. Es ist eine kleine Familie geworden und es ist einfach auch so. Darum einfach, waren schöne Momente.
Ja, das klingt ja wirklich so, als ja, würdest du sehr gerne da bleiben wollen, aber wie gesagt, das ist, du hast richtig gesagt, gar nicht dein Job, beziehungsweise da kommen halt sicherlich noch viele Veränderungen im Laufe der nächsten Wochen.
Basketball ist ein Business, da weiß man nie wieder, wo der Hase lang läuft.
Ja. Und da werden, jeder weiß, was er an dir hat. Das hat man jetzt gesehen. Jeder weiß, was er bekommt, wenn man Tibor Pleiss verpflichtet. Und du weißt eben, wie man diese Dinger gewinnt. Das kommt ja auch noch hinzu. Ich meine, das ist ja nicht nur, was du da auf dem Feld machst, sondern oftmals verbindet ja man mit einem Namen eben auch, der weiß, wie es geht. Der war schon mal da. Der, ne, also diese Erfahrung, die man eben nicht großartig in Statistiken messen kann, sondern wo man einfach weweiß, der Typ ist ein Gewinner. Der hat das Ding jetzt zweimal gewonnen. Das hilft ja auch.
Ja,
Du
auch
bist
die
ein
letzten paar
Champion.
Jahre muss man also.
Ja.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, ey, wenn man sieht ja auch mal so, guck mal, Bamberger Zeiten, ne? Auch gewonnen. Ein paar Pokale und Meisterschaften. In Spanien habe ich, glaube ich, auch mal, war es der Pokal? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wenn
Oder Supercup.
man so viel Titel
Dann
gewinnt,
in
das kann, das
Italien.
verschwimmt dann schon mal, ne, wenn man so viel Titel hat.
Verliert die Übersicht. Ja. Aber es tut gut. Auf alles ist was Besonderes. Jeder
Ja.
Titel ist was Besonderes.
Ja, perfekt. Ja, und jetzt der einzige Deutsche mit zwei Euroleague-Titeln. Nimm das, Patrick Fehmerling. Ja, der hat nur einen.
Patrick habe ich getroffen.
Ja,
Haben wir
der
uns
war da. Ich
getroffen.
habe
Na
gesehen,
Gott.
er hat einen Preis überreicht,
War
der war auch
richtig
da.
cool.
Ja.
Genau. Nee. War richtig schön, mal wiederzusehen. Ist auch schon ein bisschen länger her gewesen.
Ja. Zwei
Nee,
deutsche
jetzt sind wir lieber. Ja.
Center-Legenden.
Richtig.
Ja, du hast Legendenstatus, Tibor. Das genieß auch mal.
Vielen
Das
Dank.
kann dir jetzt wirklich nun gar keiner mehr nehmen. Also, das ist jetzt tatsächlich Back-to-Back Euroleague-Gewinn. Das ist der Wahnsinn.
Haben auch erst, glaube ich, zwei Teams geschafft noch
Ja,
vorher.
genau. Ja, also
Maccabi und
Olympiakos
Olympiakos, glaube
nochmal.
ich. Ne?
Ja.
Genau.
Ja,
Hat
also
Spaß
ach,
gemacht.
Anadolu Efes. On to the next one heißt es dann so schön, ne?
Genau.
Ja. Gut, jetzt erstmal Meisterschaft gewinnen, Urlaub fahren und dann schauen wir weiter. Tibor, ich wünsche dir von Herzen einfach weiter eine gute Zeit. Nimm das alles so mit,
Vielen
dokumentier es
Dank.
gut. Also das, ich habe auch, ne, also manchmal vergisst man ja so ein bisschen Dinge festzuhalten oder zu fotografieren oder zu archivieren. Mach das ruhig,
Ach,
ne?
das ist die Aufgabe von meinem Vater.
Ah,
Mein
okay.
Vater,
Der
der sammelt, glaube ich, seit Sekunde eins,
Ah.
sammelt der Zeitungsartikel und so weiter und so fort. Also der gibt sich da schon Mühe, das für die
Da
Nachwelt aufzubauen.
haben wir uns nicht getäuscht, der war in der Halle, ne? Weil der wurde einmal nach dem Kopf von dir eingeblendet.
Richtig.
Ah ja, genau.
Richtig.
Das
Mein Vater.
hätten wir uns auch sehr gewundert, wenn er da nicht gewesen wäre. Gut, alles klar.
Ja.
Tibor, lass es
Schönen
dir gut
Tag
gehen.
noch.
Lass es dir gut gehen. Vielen, vielen Dank für
Dankeschön.
deine Zeit und ja, nochmal
Sehr
herzlichen
gerne.
Glückwunsch, du Legende.
Vielen Dank. Schönen Tag noch.
Auf bald.
Ciao, ciao.
So, da haben wir Tibor dann doch noch gehabt. Und ja, also tatsächlich haben wir Basti ins Bett geschickt. Der war einfach, ich meine, wenn du 26 Stunden auf bist, das ist natürlich auch dann irgendwann gut und der Körper will nicht mehr. Insofern aber, er wird nächste Woche wieder mit dabei sein. Freitag, Samstag geht's los mit den BBL Playoffs, nicht vergessen. Ansonsten gibt's an Terminen vorerst nichts. Die Euroleague logischerweise beendet und alles, was dann nach der BBL kommt, sprich Länderspiele und Eurobasket, da gehen wir eh nochmal gesondert darauf ein. Das war's von dieser Stelle. Das war, am Ende war es nicht so chaotisch, oder? Wir mussten keine Leitung freimachen. Tibor hat einfach ausgeschlafen und dann war er noch rechtzeitig für unsere Folge heute in der Leitung. Ich sag Paris Athen, auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Cheerio.
We treat people here with complete respect. This is Germany.